Sigmund Freud. Die Traumdeutung. Mit Sicherheit hast auch du schon nach einem besonders intensiven Traum das Gefühl gehabt, er könnte dir etwas über dein Leben verraten. Wer solche Traumdeutungen als Esoterik abtut, bringt sich selbst um die Möglichkeit, Träume als Spiegel seines Seelenlebens zu erfahren. Denn egal wie unheimlich, banal oder alltäglich unsere Träume sind, sie sagen immer etwas darüber aus, was in unserem Kopf vor sich geht. Aber was genau ist das? In seiner Traumdeutung fasste der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, erstmals seine damals bahnbrechenden Theorien zur Bedeutung unserer Träume zusammen. Das Werk war der entscheidende Schritt weg von den bis dahin eher esoterischen und spirituellen Interpretationen und gilt bis heute als Meilenstein für den Zugang zum menschlichen Unbewussten. Die folgenden Blinks geben dir die Möglichkeit, deine eigenen Träume lesen zu lernen. Blink Nummer 1. Historische Versuche der Traumdeutung waren unwissenschaftlich, aber es gibt eine weitaus effektivere Methode. Der Mensch hat im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, die Bedeutung seiner oft wirren und scheinbar sinnlosen Träume zu entschlüsseln. In der Antike hielt man Träume zum Beispiel für göttliche Eingebungen, die den Menschen einen Blick in ihre Zukunft gewährten. Es gab damals zwei Möglichkeiten, die Bedeutung der Zukunftsvisionen zu entziffern. Entweder wurde ein Traum zum Beispiel von einem Orakel oder einem Traumdeuter als Ganzes interpretiert und in seiner Gesamtheit auf die Zukunft bezogen. Oder man griff einzelne Aspekte oder Bilder aus den Träumen heraus, die dann isoliert interpretiert wurden. Als zum Beispiel Alexander der Große im 4. Jahrhundert vor Christus die antike phönizische Hafenstadt Tyros angriff, träumte er eines Nachts im Feldlager von einem Satyr, einem menschlichen Mischwesen aus der altgriechischen Mythologie, der auf seinem Schild tanzte. Das Wort Satyr wurde als Satyros, Tyros wird dein sein, interpretiert und als Prophezeiung des eigenen Siegs gedeutet. Das Beispiel zeigt, dass es sich dabei in der Regel um wenig wissenschaftliche Ratespiele handelte. Freuds Vorschlag zur Traumdeutung wurde zur Grundlage einer wesentlich präziseren Methode. Die Träume sollten mit den tatsächlichen Erinnerungen und Erfahrungen des Träumers in Verbindung gebracht werden. Freud selbst träumte zum Beispiel von einem Zusammentreffen mit seinem Freund Otto, einem fiktiven, renommierten Psychologen namens Dr. M. und der kranken Irma, einer Freundin, die er auch im wirklichen Leben behandelt hatte. Im Traum erklärt Dr. M., Irma sei vermutlich deshalb krank, weil Otto ihr eine unsterile Nadel injiziert hatte. Freud hatte am Vortag mit dem echten Otto telefoniert und dabei das Gefühl bekommen, Otto gebe ihm die Schuld an Irmas schlechter gesundheitlicher Verfassung. Im Traum jedoch war Otto schuld an Irmas Leid. Der Traum sagte also, es ist nicht deine Schuld, Freud. Der Traum war nichts anderes als die Erfüllung seines Wunsches, nicht für Irmas Krankheit verantwortlich gemacht zu werden. Blink Nummer 2. Alle Träume sind letztlich Wunscherfüllungen, wobei die meisten Wünsche nur indirekt erkennbar sind. In Freuds Traum von Irmas Krankheit ging es also im Wesentlichen um die Erfüllung eines insgeheim gehegten Wunsches. Aber gilt das nun für alle Wünsche? Manche Träume dienen eindeutig der Wunscherfüllung, zum Beispiel wenn sie ihren Ursprung in der Bequemlichkeit oder Lethargie des Träumers haben. Ein Kollege von Freud hatte früh am Morgen einen Untersuchungstermin im Krankenhaus. Als seine Vermieterin ihn weckte, lag er im Traum in einem Krankenhausbett. So wäre er bereits im Spital gewesen, hätte bequemerweise nicht geweckt werden müssen und seinen lethargischen Wunsch nach mehr Schlaf erfüllen können. Aber nicht alle Träume sind derart eindeutig. Eine Patientin Freuds träumte zum Beispiel, ihr jüngster Neffe Charles läge tot aufgebahrt in einem offenen Sarg. Welcher makabere Wunsch sollte hier bloß erfüllt werden? Freud fand heraus, die Patientin war insgeheim schwer in einen Professor verliebt, der einst ein Freund ihrer Familie war, nach einem Zerwürfnis aber nicht länger zu Besuch kam. Die einzige Ausnahme war das Begräbnis von Charles' älterem Bruder Otto gewesen. Wenn Charles nun also auch aus dem Leben schied, würde der Professor sicher erneut anreisen. Im Traum erfüllte sich folglich der Wunsch der Patientin, den Professor wiederzusehen. Warum nun aber der umständliche Umweg über den Tod des Neffen? Die Patientin hielt die Erfüllung ihrer Liebe für den Professor für unrealistisch unterdrückte ihre Sehnsucht und vergrub ihren Wunsch tief im eigenen Unterbewusstsein. Ergo blieb ihr Wunsch auch im Traum verborgen und wurde nicht klar, sondern verzerrt dargestellt. Ihr Unterbewusstsein ging vor wie Journalisten in Ländern mit starker Pressezensur. Sie können ihre Meinung nicht direkt artikulieren und müssen die wahre Aussage geschickt maskieren, um den Repressionsapparat zu überlisten. Analog dazu verzehren auch unsere Träume ihre wirkliche Bedeutung, um die Zensur unserer Psyche zu umgehen. Blink Nummer 3. Das Rohmaterial unserer Träume stammt von verschiedenen Orten und Zeiten. Wir träumen also unter anderem, weil wir wollen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Aber genau wie diese Wünsche unterschiedlich klar zum Ausdruck kommen, variiert auch der Inhalt unserer Träume. Woher kommt das Rohmaterial für den Film, der vor unserem inneren Auge abläuft? Grundlegend gilt, alle Träume enthalten Eindrücke des Tages, der dem Schlaf vorausging. Manchmal werden diese Impressionen mehr oder weniger direkt im Traum übernommen. Wenn dir zum Beispiel tagsüber eine besonders attraktive Person über den Weg gelaufen ist, kannst du ihr auch im Schlaf erneut begegnen. Oft verknüpft unser Gehirn unsere tagtäglichen Erfahrungen aber auch mit anderen Gedanken und Erinnerungen, sodass diese dann zum Stoff unserer Träume werden. Unterhältst du dich am Tag zum Beispiel mit einem Herrn Gärtner, kann dich sein Name an deine Lieblingsblume denken lassen, sodass du nachts von Ranunkeln träumst. Andere Träume hängen eng mit Erfahrungen aus unserer Kindheit zusammen, die so einschneidend waren, dass sie bis in unser gegenwärtiges Unterbewusstsein strahlen. Freud selbst bekam zum Beispiel im Alter von 7 oder 8 Jahren von seinem Vater ins Gesicht geschrien, er würde es im Leben nie zu etwas bringen. Später musste er bei jedem Erfolg an diese Erinnerung denken und an die Angst vor dem Versagen. Wenn ihm Preise oder Auszeichnungen verliehen wurden, scheiterte er nachts im Traum zum Beispiel am Binden seiner Krawatte. Auch unsere physische Umgebung kann auf den Inhalt unserer Träume einwirken, denn unser Körper nimmt auch im Stromsparmodus allerlei Reize wahr. Wenn dich zum Beispiel jemand langsam im Schlaf hin und her bewegt, kann dir auch im Traum schwindelig werden. Diese sogenannten somatischen Stimuli werden dann mit unserem Wunsch verknüpft. Träumst du zum Beispiel mit voller Blase vom Reisen, findest du dich im Traum unter Umständen beim Wildwasser-Rafting wieder, denn fließendes Wasser steht oft fürs Wasserlassen. Wie werden all diese Elemente nun zu einem einzelnen Traum zusammengefügt? Link Nummer 4. Die Traumelemente werden verdichtet, verschoben und von unserer Psyche zu einem kohärenten Ganzen zusammengefügt. Wie kommt ein Traum nun zu seiner endgültigen Form? Um die vielen Versatzstücke zu einem scheinbar kohärenten Ganzen zusammenzufügen, muss unser Unterbewusstsein die Elemente verdichten und verschieben. Die Inhalte unserer Träume werden so stark verdichtet, dass eine halbe Seite aufgeschriebenen Traummaterials gute 6 bis 8 Seiten Platz braucht, um aufgedröselt und interpretiert zu werden. Freud selbst sah zum Beispiel eines Tages eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einem Schaufenster. Er hatte zu der Zeit private Forschung zur medizinischen Wirkung des aus dem Coca-Strauch gewonnenen Kokains betrieben. Im Traum wurden diese beiden Eindrücke dann zu einer Handlung verdichtet. Freud träumte, er blicke auf seine eigene Publikation zum Thema Botanik. Außerdem werden verschiedene Aspekte beim Träumen verschoben, wenn wir, wie im folgenden Beispiel, ein ernstzunehmendes Gefühl in eine an sich banale Sache projizieren. Angenommen, eine gewisse Frau X ist dir grundlegend unsympathisch. Aus einem Schreiben von ihr liest du dann Ablehnung heraus, weil sie sich statt mit freundlichen Grüßen nur mit einem Gruß verabschiedet. Das Gleiche passiert im Traum. Freud wurde oft vorgeworfen, er verwende zu viel Zeit auf seine Hobbys. Stattdessen hätte er seinen Kritikern gerne gezeigt, dass auch seine Nebeninteressen mit harter Arbeit verbunden waren. Im Traum von der Publikation wurde dieser Wunsch nach Rechtfertigung in die wissenschaftliche Veröffentlichung verschoben. Das Buch wäre der handfeste Beweis für seine harte Arbeit. Sobald das Material versetzt und verdichtet ist, fügt unsere Psyche alles in mehr oder weniger logischer Reihenfolge zusammen. Dabei sehen wir über Inkonsistenzen hinweg. Wenn du zum Beispiel erst von einem Pferd und dann von einem Mann träumst, schließt dein Verstand die Lücke durch die Annahme, das Pferd gehöre zu dem Mann. So werden aus all den Elementen die durchaus wirren, aber dennoch fortlaufenden und in sich geschlossenen Träume. Blink Nummer 5. Viele Gedanken werden im Traum direkt oder indirekt durch Symbole repräsentiert. Im Traum müssen unsere Gedanken und Erinnerungen durch Symbole ersetzt werden, die zu dem Ort und der Situation passen, in der wir uns im Traum befinden. Das können durchaus direkte Entsprechungen sein. Wenn du tagsüber an einem See vorbeikommst oder ein Buch siehst, können auch im Traum ein See oder ein Buch vorkommen. Oft sind die Symbole allerdings komplexer, denn besonders abstrakte Gedanken und Eindrücke müssen indirekt dargestellt werden. Stell dir zum Beispiel vor, du begegnest tagsüber dem überheblichen Herrn X und denkst, er solle von seinem hohen Ross herunterkommen. Ein derart metaphorischer Gedanke kann nur indirekt repräsentiert werden, zum Beispiel indem du Herrn X im Traum tatsächlich auf einem Pferd sitzen siehst. Wenn dir am Tag ein Gedanke entgleitet, siehst du im Traum womöglich einen Text vor dir, dessen letzte Zeilen fehlen. Oft, wenn auch nicht immer, stehen bestimmte Symbole für dieselbe Sache. König und Königin repräsentieren in der Regel die Eltern des Träumers, die Seiten rechts und links die moralischen Kategorien richtig und falsch. Viele Traumobjekte haben eine klar sexuelle Konnotation. Waffen, Stöcke und längliche Gegenstände aller Art symbolisieren oft das männliche Genital, während eine kleine Schatulle, ein Ofen oder Schiffe für die weiblichen Geschlechtsteile stehen. Der Aufstieg an einem Berg oder einer Leiter kann indes den Liebesakt darstellen. Dieses Wissen ist nützlich für die Traumdeutung. Als zum Beispiel eine Patientin im Traum mit einem schiefen Strohhut auf dem Kopf eine öffentliche Promenade entlang spazierte, wusste Freud, dass der Hut die Genitalien ihres Mannes repräsentierte. Es stellte sich heraus, dass die Frau sich Sorgen machte, die Geschlechtsteile ihres Gatten könnten eine abnormale Form haben. Sie fragte Freud, ob es ungewöhnlich sei, dass ein Hoden tiefer hing als der andere. Blink Nummer 6. Es gibt Träume, die fast alle Menschen träumen und die denselben Ursprung haben. Bestimmte Träume kommen den meisten von uns in mehr oder weniger ähnlicher Form bekannt vor. Welche sind das und welche Wünsche werden in diesen Mainstream-Träumen erfüllt? Mit Sicherheit warst du auch schon mal in einem Traum nackt in der Öffentlichkeit. Solche exhibitionistischen Träume haben ihre Wurzeln in unserer Kindheit, in der wir völlig ungeniert vor anderen nackt waren. Im Laufe unserer Kindheit werden wir dann zunehmend von den Erwachsenen in unserem Umfeld für unsere Nacktheit gemaßregelt. Unser Hang zum Exhibitionismus geht dadurch nicht verloren, aber wir lernen, ihn der allgemeinen Verhaltensnormen wegen zu unterdrücken. Im Traum vom öffentlichen Nacktsein geht dieser tief in uns verankerte exhibitionistische Wunsch in Erfüllung. Wenn wir uns im selben Traum furchtbar schämen, liegt das an der zuvor erwähnten Verzerrung, die diesen Wunsch vor uns verbergen soll. Andere typische Träume vom Fliegen und Fallen gehen auf Spiele aus unserer Kindheit zurück. Die meisten von uns haben es geliebt, von Onkeln oder Tanten in die Luft geworfen zu werden oder beim Hoppe-Hoppe-Reiter plötzlich zwischen Omas Beine zu fallen und kurz vorm Boden aufgefangen zu werden. Im Träumen vom Fliegen oder Fallen können wir erneut die Freude erleben, die wir damals bei solchen Spielereien empfunden haben. Selbst Träume, in denen Angehörige sterben, gehen auf kindliche Fantasien zurück. Wenn wir zum Beispiel vom Tod eines Geschwisterkindes träumen, kann dieser Gedanke tatsächlich in einem irgendwo im Unterbewusstsein abgespeicherten Wunsch wurzeln. Kinder können sehr besitzergreifend werden, wenn es um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern geht. Bekommt beispielsweise ein 3-jähriges Mädchen ein kleines Brüderchen, wünscht sie sich mit Sicherheit manchmal, das Baby wäre wieder fort. Kinder haben allerdings nicht dieselbe Vorstellung vom Tod wie Erwachsene. Für ein 3-jähriges Kind heißt Tod lediglich, dass man für immer irgendwo ganz weit weg ist. Wenn sie sich also wünscht, ihr Brüderchen wäre irgendwo anders, hätte sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern wieder ganz für sich allein. Blink Nummer 7. Als Kind wünschen wir uns unterbewusst den Tod eines Elternteils, um dem anderen näher zu sein. Wir haben bereits gelernt, dass wir uns als Kinder den Tod eines Geschwisterkindes wünschen können. Es gibt aber eine noch dunklere Begierde aus unseren ersten Lebensjahren, die ebenfalls Gegenstand der Träume werden kann. Der Wunsch, die Liebe eines Elternteils durch den Tod des anderen ganz für sich allein zu haben. Woher kommt dieser Wunsch? Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind auch die Anfänge seiner psychosexuellen Entwicklung. Dieser aufkeimende Sexualtrieb hat noch nichts mit dem für Kinder unverständlichen Geschlechtsverkehr zu tun. Dennoch entwickeln Jungen in der Regel eine besondere Zuneigung für ihre Mutter und Mädchen umgekehrt für ihren Vater. Im Gegenzug sind Mütter oft besonders milde mit Söhnen und Väter mit Töchtern, wenn das jeweils andere Elternteil strenger ins Gericht geht. Kinder genießen diese besondere Beziehung und würden nahezu alles tun, um sie zu schützen. Stell dir zum Beispiel vor, ein kleiner Junge darf immer dann im Bett der Mutter schlafen, wenn der Vater beruflich verreist. Sobald Papa zurückkommt, folgt die Zwangsversetzung zurück ins Kinderzimmer. Wenn der Vater für immer fortbliebe, könnte der Junge seiner Mutter nachts immer nahe sein. Aus Gesprächen mit Oma und Opa weiß der Kleine, dass Todsein so viel bedeutet wie für immer weg sein und wünscht sich folglich irgendwo tief in sich drin, sein Vater möge tot sein. Dieser verborgene kindliche Wunsch wurde bereits eindrucksvoll vom antiken griechischen Philosophen Sophokles in seiner Tragödie König Ödipus verarbeitet. Der Protagonist Ödipus tötet unwissentlich seinen Vater, heiratet seine leibliche Mutter und zeugt 4 Kinder mit ihr. Als er die Wahrheit erfährt, nimmt er sich das Augenlicht und verschwindet als blinder Mann ins Exil. So sehr wir Mitleid mit der Hauptfigur empfinden, deren tragisches Schicksal zumindest rein theoretisch auch uns ereilen könnte, als Erwachsene haben wir alle Anflüge von sexueller Begierde für das andersgeschlechtliche Elternteil unterdrückt, sodass uns der bloße Gedanke abstoßend erscheint. Link Nummer 8. Die Traumdeutung ist wichtig für das Verständnis unserer Psyche und die Behandlung psychischer Störungen. Wir wissen also, woher Träume kommen und wie sie entstehen. Durch die Anwendung dieses Wissens in der Traumdeutung können wir noch mehr über die Vorgänge der menschlichen Psyche herausfinden. Im Traum kommen unterdrückte Wünsche zum Ausdruck, die wir mitunter schon seit der Kindheit in uns tragen. Da wir alle träumen, haben wir alle unerfüllte Wünsche in uns. Auch wenn sie tief in unserem Unterbewusstsein verborgen sind und uns daher tagsüber nicht beschäftigen, unsere Träume zeigen, dass sie sehr wohl aktiv sind und fortbestehen. Die Traumdeutung kann daher helfen, Einblicke in das Seelenleben eines Menschen zu erhalten und psychische Störungen zu behandeln. So zum Beispiel Psychosen, bei denen Menschen den Kontakt zur Realität verlieren, und Neurosen, bei denen die konstante Unterdrückung der Wünsche sichtbare Symptome wie Phobien verursacht. Gleiches gilt für psychotische Episoden, also temporäre Psychosen bzw. kurzzeitigen Realitätsverlust. Hier wird der chronisch unterdrückte Wunsch nicht mehr stark genug vom Unterbewusstsein der Person unterdrückt und schlägt sich seine Bahn in den Wachzustand. Der Theorie nach können solche Störungen immer besser behandelt werden, je mehr wir mit der Traumdeutung über die menschliche Psyche herausfinden. Aber ist diese Methode wirklich zuverlässig? Immerhin scheinen manche Verknüpfungen zuweilen reichlich willkürlich, wie zum Beispiel die Herleitung, der Traum von einem Garten gehe auf den Vorwurf eines Herrn Gärtner zurück, wir seien ein Faulpelz und Drückeberger. Freud war auf jeden Fall davon überzeugt. Seiner Meinung nach gibt es per Definition keine beliebigen psychischen Verknüpfungen. Wenn eine Assoziation oberflächlich wirke, dann nur, weil die tiefere Verbindung vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Das Wort Garten mag an den Namen Gärtner erinnern, aber wesentlich wichtiger für die Verbindung zum Vorwurf der Faulheit ist, dass das Gärtnern unser liebstes Hobby ist und häufig gegen Kritik verteidigt werden muss. In der alltäglichen Praxis der Traumdeutung stieß Freud auf überraschende Verbindungen zwischen Träumen und wirklichen Erinnerungen und konnte so immer mehr über die Funktionsweise der menschlichen Psyche herausfinden. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Die Traumdeutung von Sigmund Freud angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Träume sind weder göttliche Eingebungen noch willkürliche Fantasien, sondern konkrete Manifestationen psychischer Vorgänge, die analysiert und interpretiert werden können. Sinn und Ursprung unserer Träume ist die Erfüllung von Wünschen, die wir teilweise tief in unserem Unterbewusstsein verdrängt haben. Durch die Deutung dieser Träume und Wünsche können wir viel über die menschliche Psyche lernen und psychische Störungen behandeln. was du konkret umsetzen kannst. Hör auf, dich selbst zu zensieren. Wenn du einen Traum hast, der häufig wiederkehrt, steckt womöglich ein seit langem unterdrückter Wunsch dahinter. Vielleicht wird es Zeit, der Wahrheit und deinen wirklichen Bedürfnissen ins Auge zu sehen. Führe Traumtagebuch. Du würdest deine Träume ja gerne deuten, kannst dich morgens aber nie an sie erinnern? So verrückt es klingt, dieses Erinnerungsvermögen lässt sich trainieren. Fang an, direkt nach dem Aufwachen aufzuschreiben, was du noch aus dem Schlaf mitnehmen konntest. Mit der Zeit erinnerst du dich an mehr und mehr Aspekte und Details aus deinen Träumen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit die Traumdeutung als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.